Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium fortsetzen können mit dem Thema den Geringsten von Ihnen. Das heißt, unsere Betrachtungen beziehen sich auf das Gleichnis Christi, wo er wiederkommt am Tage des Gerichtes und er trennt die Böcke und die Schafe und er tut die Menschen, die den Geringen geholfen hat, auf die Seite und sagt, alles, was ihr diesen Geringen getan habt, habt ihr mir getan. Sie sind die, die eingehen in des Vaters Freude. Und die anderen, die das nicht getan haben, bleiben draußen. Wir haben gesehen auch in der letzten Stunde, dass die Welt, die Gott geschaffen hat, eine andere war als die, die wir heute sehen. Und jetzt wollen wir uns den Entwurf einer besseren Welt sehen. Wir wollen uns natürlich nochmal die Frage stellen, warum haben wir Not, Leid und unsagbares Elend auf der Welt? Wir haben gesehen, es ist, weil der Mensch sich für Gott hält und die Mittel Gottes für sich selbst in Anspruch nimmt. Dadurch ist Krankheit entstanden, dadurch ist Armut entstanden, dadurch ist der Tod und der Krieg gekommen, dadurch ist der Streit in jeder Familie entstanden und dadurch ist die Natur zerbrochen und wird sukzessive zerstört. Der Grund also all dieser Dinge ist die Veränderung des Menschen bei der Trennung von Gott. Um noch einmal ganz klar zu sein, um eine klare Basis des Denkens zu haben, müssen wir dieses Universum verstehen. Wir müssen verstehen, auf welcher Grundlage hat Gott alles gemacht. Und er hat alles auf klare Gesetze gemacht, dass sie funktionieren. Und er steuert aktiv durch die Gesetze alles, was in diesem Universum geschieht. Alles, was ihn verlässt, ist Wirkung. Er gibt Liebe, Energie, Mittel und er schafft das Universum, dass nichts aus sich selbst existieren kann und dass nichts für sich selbst gemacht wurde, entsprechend seinem Bilde, da er ja auch nichts für sich selbst tut. Und nach dem Grundgesetz muss alles funktionieren, es muss nehmen, um zu geben. Das ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott alles tut, damit es Frucht und zu einem Endprodukt kommt. Wir haben gesehen, dass Gott die Kraft, die er ausgibt, von sich aktiv steuert. Energie ist die aktive Kraft Gottes. Und da es ja seine aktive Kraft ist, hat er jede Wirkung unter seiner Kontrolle. Jede Wirkung ist unter seiner Kontrolle. Was ist aber dann nicht unter seiner Kontrolle oder was kann Gott nicht tun? Und Gott kann nicht das Gesetz für jemanden anders erfüllen. Gott hat jedem der Geschöpfe seine Aufgabe gegeben. Die kann er nicht erfüllen. Nicht, weil er es nicht könnte von der Fähigkeit, sondern Gott widerspricht sich nicht. Wenn er etwas gemacht hat und einem Element oder einem Wesen die Verantwortung gegeben hat, dann nimmt er die nicht mehr zurück. Das heißt, dann kann er das für dieses Element oder für diesen Geist nicht tun. Und ich habe hier nur das eine rausgeholt und das, dass Gott kann die Gedanken der Geister nicht steuern. Wir haben Engel und wir haben Menschen. Die Engel sind ein Geist und wir haben einen Geist und er kann unsere Gedanken nicht steuern. So wenn Christen heute sehr häufig beten, Gott, steuere meine Gedanken oder denk du für mich oder schaffe du deinen Gehorsam in mir, dann ist das alles ein Gebet, das nirgendwo hinführt. Gott hat uns gegeben die Fähigkeit und auch die Aufgabe zu denken. Er kann sich in unsere Gedanken nicht einmischen. Er kann nur uns Informationen geben und kann uns helfen, Dinge zu verstehen. Aber an unserer Stelle sie zu verstehen oder an unserer Stelle zu denken, das kann er nicht. Deshalb, als Luzifer und die Drittel der Engel, die er verführte, von Gott abfielen, konnte Gott sie nicht daran hindern, dass sie das Gesetz brechen. Es ist Gott unmöglich gewesen, weil er ihnen die volle Verantwortung gegeben hat für ihr Denken und ihr Tun. Und damit ist nun natürlich die Frage, kann das Gesetz gebrochen werden ohne Konsequenzen? Kann es in ein harmonisches, funktionelles Bild etwas hineinkommen, das nicht erkannt wird oder das gegen das ganze System ist? Kann das hineinkommen, ohne dass es Konsequenzen gibt? Natürlich nicht. Auf einmal gibt es es nicht, weil das Unrecht nicht geduldet werden kann in einem Rechtssystem. Und da Gott alles im Kreislauf geschafft hat, in dem alles voneinander abhängig ist, als Luzifer und die Engel, die in der höchsten Regierung am Anfang des Kreislaufs standen, ihre Kraft nicht mehr für den Kreislauf benutzen, sondern für sich selbst, ist es ganz klar, dass alles im Universum durch diese Änderung betroffen wurde. Wer muss die Konsequenzen geben? Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott als Einziger der ist, der seine Kraft aktiv über die Gesetze lenkt. Und wenn Luzifer und die Engel das Gesetz brechen, dann tun sie etwas, aber die Kraft, die sie benutzen, ist immer noch Gottes Kraft. Ja, sie benutzen sie jetzt nicht mehr mit der Einstellung der Liebe, mit der Selbstlosigkeit, sondern für sich selbst. Aber nur Gott hat die Kontrolle über das, was geschieht, wenn jemand das Gesetz bricht oder die Mittel Gottes für sich selbst benutzt und in Anspruch nimmt. Wer muss also die Konsequenzen geben? Gott alleine kann sie geben. Und dann fragt es sich natürlich, nach welchem Maßstab? Wer hat den Maßstab festgesetzt? Nach dem von ihm festgelegten Maßstab der Gerechtigkeit. Aber da Gott die Engel und die Geister geschaffen hat nach seinem Wesen und den Geistern, denen er Moral gegeben hat, das heißt ihnen auch das Bedürfnis nach Gerechtigkeit eingebaut hat, die haben genau dasselbe Gerechtigkeitsbedürfnis wie Gott selbst. So, da Gott Gerechtigkeit ist und er uns das Bedürfnis nach Gerechtigkeit gegeben hat, so werden alle Menschen am Ende, wenn Gott das Gericht hält, diesem Maßstab, den Gott gesetzt hat, zustimmen, weil es ja genau demselben entspricht, wie es in ihren Geist hineingelegt wurde bei der Schöpfung. So, Gott muss die Konsequenzen geben für Luzifer und die Engel. Sie werden aus der Regierung ausgeschlossen. Sie bekommen einen Platz zugewiesen, worin sie leben können. Sie sterben also nicht. Gott erhält sie. Sie dürfen weiterhin Gottes Mittel benutzen, auch wenn es für sie selbst ist, aber jetzt nicht mehr aus der Liebe, weil sie haben sich von der liebevollen Quelle Gott getrennt. Ihr Wirkungskreis wird nun eingeschränkt. So, sie sind da, sie sterben nicht, weil Gott möchte und hat einen Zweck, weshalb er sie am Leben lässt. Wir sehen den Menschen, Adam und Eva misstrauen Gott. Gott kann nicht verhindern, dass sie das Gesetz brechen, weil sie haben einen Geist, der sich nur selber steuern kann. Und wer gibt nun die Konsequenzen des Gesetzesbruches? Ist es, dass der Gesetzesbrecher sich die Welt oder ist es der, der das Gesetz gemacht hat? Nun, selbstverständlich kann der Gesetzesbrecher nicht wählen, welche Konsequenz er hat. Und so gibt Gott unterschiedliche Konsequenzen der Eva und allen Frauen, die aus ihr kommen, und dem Adam und alle Männer, die von Adam und Eva kommen. Er sagt der Frau, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst. Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein und er soll dein Herr sein. Man sieht, dass diese Konsequenz bis heute da ist. Man sieht, dass sie überwunden werden muss. Frauen wissen es, wie stark sie das Verlangen haben, von einem Mann abhängig zu sein. Das heißt, einen Mann zu brauchen. Ich erlebe es jeden Tag in der Praxis und sehe es, wie stark diese Sache ist. Und was ist die Konsequenz für Adam und alle Männer? Weil du hast gehorcht der Stimme deines Weibes und hast gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst du dich darauf nähern dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen und sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. So, das sind einige Konsequenzen, die generell sind und die vieles Leid und Not einschließen. Gott hat Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgetan, in eine andere Welt, wenn man so will. Nicht dort, wo dieser herrliche Garten war, sondern er hat sie entfernt aus dem Paradies, damit sie erkennen, dass etwas nicht stimmt. Es gibt drei Gruppen des Leides. Das Leid wurde durch die Verursacher in die Welt gebracht. Die Verursacher sind Luzifer, ein Drittel der Engel, die auf ihn hörten, Eva, die als erste Luzifer folgte, und Adam. Das sind die Verursacher des Leides. Ja, auch sie müssen leiden, weil Gott auferlegt ihnen die Folgen des Leides. Die Engel und Luzifer, als sie die Folgen gesehen haben ihres Handelns und Gott ihnen die Folgen gegeben hat, kamen sie und haben Gott gebeten, er soll sie doch wieder zurücknehmen. Aber ihr Weggehen war endgültig. Ihr Geist konnte nicht mehr das Vertrauen lernen. Adam und Eva, die Gott noch nicht kannten, bekamen eine Wahl, eine Chance, wieder zurückzukommen. Aber wir haben gesehen, es ist nicht angenehm, was Gott ihnen als Konsequenzen gegeben hat. Die zweite Gruppe des Leides sind die in Mitleidenschaft gezogenen Beteiligten, die nichts dafür können. Das Universum kann nichts dafür, für was Luzifer tat, auch was Adam und Eva tat. Die Pflanzen und Tiere können nichts dafür, für was Adam und Eva taten, die ja gesetzt wurden, über sie die Verwaltung zu haben und der Anbeginn des Kreislaufs zu sein, der Versorgung der ganzen Erde und des Sonnensystems. Und alle Menschen, die geboren sind aus Adam und Eva, können nichts dafür, dass sie in dieses Leid hineingeboren sind. Und sicherlich wäre dieses Leid nicht. Gott hätte keinen Nachkommen Adams kommen lassen oder wollen lassen, wenn es nicht eine Lösung gegeben hätte aus der Not heraus, wenn das Leid nicht überwindbar gewesen wäre. Aber die dritte Gruppe des Leides ist der Hauptleidende. Das vergessen die meisten. Wir denken immer, wenn wir ein Bild haben von Gott, dass er nicht mitleidet. Aber gerade durch unseren Heiland hat Gott gezeigt, dass er großes Mitleid hat mit den Menschen. Und dass er nicht nur mitleidet im Sinne, er guckt es aus der Ferne, da er der Anfang und das Ende des Kreises ist, da alles von ihm ausgeht und alles zu ihm zurückkommt, ist er der Hauptleidende von allen Beteiligten in diesem Universum. Weil es ja um seine Geschöpfe geht und da Gott selbstlos ist, leidet er mit all dem, was er machen muss. Er ist der Hauptleidende und er hat dieses Leid schon so häufig ausgedrückt in der Heiligen Schrift. Das erste ist, wo er sagt in 1. Buch Mose, Kapitel 6, wo er sein Leid ausdrückt und sagt, ab Vers 5, aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dicht und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Da reute sie ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel und im Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. So, Gott tut es nicht leid, dass er den Menschen gemacht hat. Es tut ihm jetzt leid, dass er eingreifen muss. Es ist ja sein Geschöpf, das er liebt, mehr wie sich selbst. Weil Gott ja selbstlos ist. Deshalb ist so wichtig, das Gesetz und die Liebe zu verstehen. Wäre Gott nicht verbunden, er ist unabhängig, aber wäre Gott nicht verbunden mit uns, dann würde ihm das Ganze egal sein. Aber da er die Liebe ist und er alles gemacht hat, dass es verbunden ist miteinander, muss er meinen Schmerz mitspüren. Und deinen auch. So, lasst uns das nie vergessen, dass der Hauptleidende an dieser ganzen Geschichte Gott ist. Weil er selbstlos ist und sein Geschöpf, das ist, was leidet. Und dieses Leid kommt auch zu ihm zurück. Und da gibt es viele Texte in der Heiligen Schrift, wo er sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Ich habe kein Gefallen am Leid, am Geschrei, an all diesen Dingen. Das Universum hat sowas noch nie erlebt, das entstanden ist durch Luzifer und dann durch Adam und Eva auf dieser Welt. So, lasst uns dieses Bild nie vergessen. Aufgrund des Gesetzes, aufgrund des Aufbaus des Universums ist Gott derjenige, der am meisten mitleidet, der am meisten betroffen ist. Nicht wegen ihm, weil er die Liebe ist, kann er nicht gleichgültig sein. Und weil alles an ihm hängt, möchte er natürlich, dass allen geholfen wird. Allen geholfen wird. Aber er muss auch eingreifen. Die Ursache des Leides ist das Brechen des Gesetzes. Die Trennung von der Liebe. Das heißt, Luzifer, Adam und Eva wollten höher sein, als sie gemacht wurden. Sie wollten nicht mehr aus der Liebe Gottes leben. Sie sind aus selbstlosen Wesen sind sie egoistische, selbstzentrierte Wesen geworden. Aber das mag am Anfang gar nicht so ausgesehen haben, deshalb muss Gott und gibt Gott dem Leid einen Zweck. Und es ist in seinem Interesse, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das verstehen, es ist in seinem Interesse, dass jedes vernunftbegabte Wesen in diesem Universum erkennen kann, die Folgen des Gesetzesbruches. Deshalb muss er die Konsequenz geben, auch wenn er der Hauptleidende ist. Er ist willig, mit einem jeden mitzuleiden, wenn nur allen klar wird, wohin der Gesetzesbruch führt. Er möchte jedem klar machen, dass alles, was geschaffen ist, kraftlos ist. Das heißt, es hat keine Kraft und es hat keine Liebe, um zu funktionieren. Da wir Menschen denken, wir sind Gott, denken wir, dass wir alles aus uns selbst heraus tun. Wir denken, wir tun alles von uns aus. Sowas gibt es nicht. Es ist nicht möglich, etwas aus sich selbst zu tun. Und jetzt, wie soll Gott einem Menschen, der Mensch, der denkt, er ist Gott, klar machen, dass er aus sich selbst nicht tun kann, wenn er überzeugt ist, alles, was er tut, kommt von ihm? Ohne Leid kann das nicht gesehen werden. Das Leid ist also entscheidend, damit ein Mensch zur Erkenntnis seiner selbst kommt. Es muss gezeigt werden, dass Gott, der die Liebe ist, Leid und Ungerechtigkeit aushalten kann. Er leidet mit uns. Aber das heißt nicht, dass er es für immer so lässt. Nein, es muss auch gezeigt werden, dass ein Leben in Leid nicht bestehen kann. Dieses Universum muss wieder frei werden von jeglicher Not, von jeglichem Leid, von jeglicher Ungerechtigkeit, von jeglicher Selbstzentriertheit auf sich selbst. Das heißt, dass man sich um sich selbst dreht, dass man etwas für sich selbst will. Das muss verschwinden, weil das gab es noch nie davor. bis nicht Luzifer und dann Adam und Eva es auf unsere Erde brachten. Und es muss klar werden für jedes vernunftbegabte Wesen, dass es außer Gott keine Alternative für Lebens- und Erfüllungsquelle gibt. Es muss klar werden, Unabhängigkeit ist nicht möglich. Wir sind Geschöpfe und wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen die Liebe, wir müssen sie umsetzen. So, alles muss für jeden klar werden. Und jeder darf dann in die eine oder die andere Konsequenz erdulden. Das mag noch mehr, kann man da zusammenführen, aber lasst uns klar machen, Leid ist eine Not, die aufgrund des gebrochenen Gesetzes entstanden ist. Und da Gott der Konsequenzgeber ist, hat er einen Zweck mit der Konsequenz, die er gibt. Und die Konsequenz, die er gibt, muss den Geist belehren über was es bedeutet, für sich selbst da zu sein und nicht aus der Liebe zu existieren. Deshalb ist Leid im Interesse Gottes, um die Augen der Menschen zu öffnen. Um den Menschen klarzumachen, dass etwas an ihm nicht in Ordnung ist. Weil ohne Leid es nicht möglich ist. Auch wenn Gott das mitleiden muss, ist er willig, es mitzuleiden. Hauptsache, er kann uns machen, dass wir uns selbst erkennen und rauskommen. Gäbe es einen Weg ohne Leid, wäre in Gott gegangen. Aber es gibt ihn nicht. So, Gott schafft einen Lösungsplan. Und der Lösungsplan ist, dass die Liebe Gottes, die Selbstlosigkeit, die immer da war und auch nie wegzudenken ist, wieder bewusst wird. Darum gibt er seinen Kindern die 10 Gebote. Er gibt ihnen die Sozialgesetze. Alles, was Gott ihnen gibt, ist, dass die Liebe hervorkommt. Und ihr kennt die Texte im 5. Buch Mose 6, 1, 4 und 9. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben und an die Tore. Es ist erstaunlich, dass Gott versucht hat, mit allen möglichen Mitteln dem Volk, das er berufen hat, bewusst zu machen, die Liebe und die Selbstlosigkeit, die er ist und die im ganzen Universum das Gesetz des Lebens ist. Erstaunlich, dass die Juden es nicht verstanden haben. Erstaunlich, dass man das Gesetz an die Pulte oder irgendwo von Kirchen schreibt und man bleibt im selben Egoismus, man bleibt in derselben schlimmen Zustand dort, obwohl man angeblich das Gesetz da vorne steht. Warum ist das so? Gott hat uns die 10 Gebote gegeben und er möchte, dass er uns klar macht, warum wir sie nicht halten können, egal wohin wir sie schreiben. Warum ist es dem Menschen nicht möglich, dieses Gesetz wieder zu halten? Es ist nicht möglich dem Menschen, weil er eine falsche Identität hat. Er glaubt selbst, er sei Gott. Und er ist mit dieser Identität geboren und diese erlaubt ihm nicht, Gott zu vertrauen. Und aufgrund dieser Identität kann er sich auch nicht selbst erkennen. Er kann nicht sehen, dass er Gott braucht. Deshalb beschreibt in Christus und die Bibel den Zustand, den geistigen Zustand des Menschen als arm, als elend, als blind, als gefangen und als unterdrückt. Dafür kam Christus, um den Menschen aus dieser Not zu erretten. Jesus Christus kam, um diese falsche Identität. Er wurde der erste Adam, das heißt, er nahm auf sich den ersten Adam, die falsche Identität, die Lüge über uns selbst, und er kreuzigte und zerstörte sie am Kreuz und schaffte den zweiten Adam eine neue Identität. Wir sind nun Kinder Gottes, die Wahrheit über uns selbst. So ohne diese Veränderung ist Erlösung nicht möglich. Das Problem des Menschen ist nicht ein äußeres. Das Problem des Menschen ist ein inneres. Aber es zeigt sich am Äußeren. So hat Gott versucht, in diesen 6000 Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, den Menschen zu gewinnen. Und wir schauen uns ein bisschen die Geschichte an, wie er versucht hat, den Menschen wiederherzustellen. Adams Abfall von Gott, nach nur 1500 Jahren ist die Sintflut. Er hat vor der Sintflut Henoch und Noah als die Vertreter seines Reiches, die liebevoll handeln, die zeigen die Barmherzigkeit. Nach der Sintflut beruft er sich Abraham und aus ihm entstehen dann 12 Stämme Israels. Diese werden erstmal und vermehren sich in Ägypten und werden dann aus Ägypten befreit. Und jetzt, wo sie einen Staat bilden, gibt Gott ihnen die Landesgesetze und die Sozialgesetze. Wir finden sie hier, dass die 10 Gebote als die Landesgesetze, aber da ja die 10 Gebote oder das Nehmen, um zu geben, alle anderen Dinge mit einschließt, sind sie ja nie zu trennen, auch nicht von den Sozialgesetzen. Weil man kann sozial sein, man kann sogar sein Leben geben und seine Habe mit den Armen teilen und man tut es aus Egoismus. So, Gott muss uns klar machen, es kommt nicht nur auf die Tat an, sondern auf die Motivation. Aber er hat äußerlich ganz klare Gesetze gemacht in Israel. Und dann kommt Christus selbst nach 4000 Jahren auf die Erde. Er stirbt im Jahr 31 und gründet, weil das Volk Israel nicht erfüllt hat, seine Aufgabe, die Gemeinde Gottes mit seinen 12 Aposteln. Diese soll jetzt die Welt erleuchten als Individuum und als Gemeinde. Sie soll zeigen die Liebe und die Barmherzigkeit. Aber diese Liebe und Barmherzigkeit zeigt sich nicht in Hilfsorganisationen, obwohl diese auch ihren Platz haben. Sie zeigt sich in der Realität, dass ich mein Herz ändere, dass ich nicht mehr für mich selbst lebe. Das macht den Unterschied. Und in diesen letzten Tagen ab 1844 will Gott durch sein Volk, durch die 144.000, ein komplettes Licht geben über das, wer Gott ist. Bevor Christus das zweite Mal kommt, bevor es zum Abschluss dieses Abschnittes dieser Welt und des Leides kommt, muss Gott einen wiederhergestellten Menschen zeigen, der ganzen Welt, der komplett selbstlos geworden ist. Das ist der Plan Gottes. Das heißt, die innere Veränderung wird sich äußerlich zeigen und sie wird sich äußerlich zeigen unter den schwersten Anfechtungen, die je ein Mensch haben kann und durch die ein Mensch in den letzten 6000 Jahren durchgegangen ist. Und diese Menschen werden trotz des Leides beweisen, dass sie nicht für sich da sind, dass sie Barmherzigkeit haben mit denen, die ihnen wehtun. Sie haben nicht nur Barmherzigkeit mit denen, die in Not sind. Sie geben nicht nur Wasser und Kleidung den Hungernden und den Nackten. Nein, sie geben das auch ihren Feinden. Sie sind freundlich und liebevoll auch ihren Feinden gegenüber gesonnen. Und das ist das Wunder der Wiederherstellung. Das ist das Wunder der neuen Welt. Ja, eine bessere Welt ist nur zu schaffen durch ein besseres Herz. Wenn das Herz nicht verändert wird, wenn der Weg nur der eine ist, es geht um mich und alles um mich, dann wird das nicht der Erfolg sein. Nein, Gott möchte, dann wird das die Welt nicht ändern. Auch wenn die Leute jetzt mit egal welchen versuchen, diese Welt zu retten, sie ist nicht rettbar, wenn das Herz nicht verändert ist. Alle Sozialsysteme vergehen und brechen zusammen, weil sie auf dem Egoismus aufgebaut sind. Das führt zu nichts. Wir brauchen eine Grundveränderung. Und wie wird Christus, wenn er das zweite Mal kommt, erstmal die Erlösten mitnehmen, dann kommt das Millennium und dann kommt Christus das zweite Mal und dann ist das Endgericht. Und dann gibt es auch die physische Entfernung des Leides. Das Universum wird wieder rein sein. Das heißt, in Offenbarung 21, Abvers 1 sagt Gott dem Johannes, er soll schreiben, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde verging und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und jetzt kommt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste, das, was da war, ist vergangen. Es ist ausgelöscht. Die Wurzel des Bösen, Luzifer und die Menschen, die und die Engel und die Menschen, die bei ihm geblieben sind, gibt es nicht mehr. Und Gott organisiert wieder das Universum. Aber in diesem Universum, wo die Erde zentral wird, weil Gott wird wohnen hier mit den erlösten Menschen, wird es nichts mehr geben, was nicht selbstlos ist. Alles ist jetzt erfüllt von der Liebe. Alles dient dem Zweck, den es Gott gemacht hat. Und damit ist die Ursache weg. Und damit kann Gott auch eine neue Welt schaffen, eine neue Erde. Und es wird keine Folge mehr geben. Keine Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Hunger. Nichts, nichts Egoistisches wird mehr da sein. Dadurch wird auch kein Schmerz und keine Krankheit sein, denn alles andere ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dies ist die Welt, für die wir arbeiten. Dies ist die Welt, in die wir Menschen, so viele wie möglich, gewinnen wollen. Sie ist der einzige Platz des Heils. Amen.